Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Womit wollen wir anfangen?
Fangen wir an. Einfach anfangen.
Fangen wir doch einfach mal an.
Ich fange an.
Ich habe Hunger.
Ich fange jetzt gleich an, Moment.
Zu essen?
Ruhe, wir nehmen noch nicht auf. Also.
Bip, 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 bing.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich zu Happy Shooting, dem Fotopodcast mit Chris und Boris.
Was wird das denn?
Oh, ich dachte, wir machen das mal ein bisschen förmlicher heute.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast mit Boris und Chris. Heute Folge 68. Wir freuen uns, dass Sie auch diesmal Ihre multimediataglichen Empfangsgeräte wieder für uns eingeschaltet haben und uns Ihren kostbaren Festplatten oder aber auch Ihren Speicherplatz zur Verfügung stellen. Meintest du etwas in dieser Art?
Das hast du dir jetzt aber irgendwie doch aufgeschrieben, oder?
Nein! Hier steht's hier irgendwo.
Ich kann
das auch so.
Das habe ich gerade gemerkt. Mein Gott, wir müssen das viel öfter machen. Nee, ich glaube, das können wir nicht durchziehen. Das wäre nicht echt.
Ja, aber weißt du, womit die meisten Podcasts anfangen?
Mit?
Hallo und herzlich willkommen.
Das hatten wir schon mal. Also das ist ja wirklich, eigentlich ist es eine Krankheit. Hallo und herzlich willkommen.
Ja.
Das ist ja...
Einfach mal ein dreifaches Happy Shooting an alle Hörer da draußen.
Genau, wir fangen jetzt mal an und schauen mal im Rückwärtsdurchlauf, was wir denn an tollen Themen haben.
Oder muss ich scrollen. Roll.
Heute gibt es wieder was zu verschenken.
Genau, und zwar geht's um die Schlüsselaufgabe. Wir suchen ein Gewitter. Ein Gewinner.
Such du mal dein Gewitter. Es geht um das Thema Bandfotos. Wir haben einen superklasse Foto-Quickie. Wir haben eine ganze Menge zu Thema Fotobücher.
Ja, da gibt's einen schönen Nachtrag dazu. Außerdem geht's nochmal um die Better Bounce Card. Da gibt's einen Tipp. Und wir haben Linktipps.
Linktipps, und zwar reichlich.
Und wir haben News.
Wir haben News, wir reden über Sensorreinigung, wir reden über alphabetische Boris und Chris Begrüßungen. Nee, alte und neue Bilder. Ja. Und die erste News ist schon was ganz knackig Neues.
Genau, es ist nämlich heute Dienstag, lass mich aufs Datum gucken, 12.02. Da kam die Nachricht, der Apple Store war mal wieder down. Alle Leute haben gefiebert und gewartet. Wird es jetzt endlich die neuen MacBook Pros geben? Und tatsächlich, es gab sie auch diesmal nicht. Stattdessen gibt es ein Software-Update von Apple, nämlich Apple Aperture 2.0 ist draußen.
Tja, jetzt können wir beide natürlich unglaublich viel dazu erzählen, weil wir benutzen sie ja leider nicht.
Nee, ich kenne die Version 1.5 so ein bisschen, 1.5.2 oder 1.5.3 oder was da die letzte war. Die kenne ich so ein bisschen. Die Zweier soll über 100 neue Funktionen haben, wie auch immer das gezählt ist. Keine Ahnung, sie soll schneller geworden sein und, und. Würde uns jetzt natürlich mal interessieren, falls jemand von euch das Update kauft. Das Update soll wohl für $99 verfügbar sein und für knapp $200 gibt es das Ding neu. Ich weiß nicht, wie die Europreise sind. Die werden irgendwo ähnlich liegen. Schreibt doch mal oder nimmt einen Audiokommentar auf, was sich jetzt so alles gebessert hat.
Jo.
Ja, super.
Nun haben wir ein Feedback. Und zwar von Carsten.
Richtig.
Und der Carsten schreibt uns: Hallo Boris und Chris in Klammer alphabetisch. Ich glaube, die Reihenfolge ist wirklich so ein Thema. Wir sollten das mal irgendwie an einen Zufallsgenerator koppeln. Was schreibt er denn? Eure Idee aus der letzten Folge, alte Bilder mit den aktuellen zu vergleichen, hatte ich vor einiger Zeit auch mal. Ja, stimmt, da hatten wir das mit diesen Rennwagen und mit diesen Formel-1-Geschichten.
Genau.
Total spannend. So habe ich die Website der Fotofreunde Reiskirchen mit alten und neuen Bildern aus unserem Dorf bestückt. Auf dieser Seite auf Dias und dann auf Reiskirchener Bilder alt neu klicken. Fotofreunde-reiskirchen.de. Das kommt in die Shownotes.
Na klar.
Hübsche Bilder. Gute Vergleiche. Jo. Ist immer wieder schön.
Bei einigen ist es wirklich fast nahezu perfekt. dass der Blickwinkel auch noch gleich ist. Bei anderen Stellen ging es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil die Straßenführung ein bisschen anders geworden ist und so.
Das ist,
aber kann man gut sehen.
Das ist gar nicht so leicht, da wirklich den identischen Standpunkt zu finden.
Überhaupt nicht. Reverse Engineering ist da angesagt.
Tju.
Ja, schön gemacht. Also, danke Carsten. Dann haben wir gleich noch einen Link-Tipp, nämlich vom Johannes. Der schreibt, hallo zusammen, anbei einen Link zu einem sehr guten Test der Sensorreinigung der 400D, also der Canon 400D. Und die Seite ist gletscherbruch.de und so weiter und so fort. Da gibt es den Link in den Shownotes auf happyshooting.de.
Mhm.
Und, surprise, surprise, da hast du mich drauf hingewiesen, das ist die Seite von?
Von Rainer Höhnle, der auch Sensorfilm oder früher mal Discofilm, mittlerweile Sensorfilm, hat auch macht und verkauft und erklärt. Mhm. Und da fällt mir ein, ich muss also dem erstmal wieder meinen Sensor reinigen. Das ist diese Pampe, die man auf den Sensor schmiert und dann als Film mitsamt dem Staub abzieht.
Ja, wo es einige Horror-Stories gibt, aber bei dir klappt das echt gut.
Ich habe damit nie ein Problem gehabt. Also die Horror-Stories, ich weiß auch nicht von so vielen Horror-Stories, muss ich erstmal sagen. Also muss ich jetzt mal die Methode in Schutz nehmen. Die funktioniert für mich absolut klasse und ich denke mal, man muss sich nur trauen, das Zeug auf den Sensor zu klatschen.
Er hat das doch mit dem Sensorfilm jetzt auch so gemacht, dass die Pampe, sag ich mal, diese Flüssigkeit, dass die jetzt noch reißfester ist, oder?
Genau,
der hat andere Molekülketten gemacht und
richtig,
so.
Richtig, der hat da irgendwas genommen, was längere Molekülketten bildet, was reißfester ist. Der liefert auch, wenn du das also auf sensor-film.com gehst, oder .de.com, glaube ich, liefert der auch gleich noch ein Stück Papier mit, da muss man ja so eine kleine Lasche bauen. Und das war immer das Problem, dass das abreißen konnte. Und das Papier, was er mitliefert, ist ziemlich reißfest und fusselt nicht. Also damit klappt das ganz gut. Also
ja, kein Problem. Also der Mann weiß, wovon er spricht, wenn er über Sensoren redet. Und da hat er natürlich auch mal die Sensorreinigung gezeigt. Hintergrund ist, wir kriegen immer mal wieder Fragen, ob das was taugt und ob wir eine Kaufberatung geben können oder ob die Reinigung bei der 40D nun besser ist als bei der 400D und so weiter und so fort. Können wir leider überhaupt nichts zu sagen. Also ich jedenfalls nicht, denn ich habe so eine Kamera nicht. Und Chris glaube ich auch nicht.
Nee,
du hast mal eine in der Hand, aber du hast wahrscheinlich jetzt auch kein Augenmerk auf die Sensorreinigung gelegt.
Nicht so richtig. Das ist auch für mich kein so großes Thema. Also ein, zweimal im Jahr wird das Ding gereinigt und wenn dann zwischendurch mal noch ein paar kleine Staubflecken auftauchen, dann kann man die auch
wegklonen. Ich muss mir unbedingt mal so einen Rocket Blower kaufen.
Ja, da gibt es ja diese wie so aussehen wie so kleine Raketen, so Blasebalg aus Gummi mit so einer roten Tülle vorne dran.
Oder so.
Ja, sind auch nicht teuer. Also damit puste ich mal ab und zu die Kamera aus und sollte wirklich mal noch irgendwie ein dicker Staubbatzen drin sein, naja, dann kann man den auch mal noch eine Zeit lang aus den Bildern rausklonen. Das kann man ja bei Photoshop sogar automatisieren.
Zum Thema Angst vor Staub kriegen wir gleich noch was auf die Ohren, aber dann lasst euch mal überraschen.
Noch ein Link-Tipp.
Ja, dann geht's weiter. Link-Tipp und zwar, hey, sag mal, seid ihr irgendwie völlig durchgeknallt? Ist ja der Härtefall. Ich dachte, Chris und ich sind hier die Verrückten. Nee, ihr seid verrückt, denn ihr habt uns bombardiert mit Link-Tipps und außerdem auch noch mit Link-Tipps.
Und zwar immer zum Gleichen.
Und zwar immer zum Gleichen. Und also exemplarisch sei hier mal erwähnt, der Micha, der Arthur, der Thomas, der Tom und noch diverse andere. Also fühlt euch einfach angesprochen. Wenn ihr einen Link-Tipp geschickt habt zum 3D-Bilder-Browser für Firefox, Internet Explorer und Safari.
Mhm.
Die Firma heißt wohl cooliris.com und das Produkt nennt sich PicLens. Gibt es auch eine Seite piclens.com, also PicLens.com. Das ist ein Plugin. Zunächst für Firefox und für den Internet Explorer gibt es das wohl dann demnächst auch. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Damit kann man sich auf vielen Seiten, also bei Google, bei Picasa, Flickr, Yahoo und noch einigen anderen, da kann man sich die Bilder quasi bildschirmfüllend wie so eine Fotowand angucken. Das fing wohl auch mal zweidimensional an, dass man so durchscrollen konnte durch die Fotos vor schwarzem Hintergrund, sehr cool gemacht. Und inzwischen haben sie das Ganze wohl in 3D gemacht. Soll sehr, sehr beeindruckend sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und für Firefox, für Internet Explorer und für Safari soll es dann wohl demnächst auch kommen, weil der halt noch am wenigsten eingesetzt wird. Kümmern sie sich um den erst zum Schluss. Ja, so viel dazu. PicLens. Also mehrfach genannt, bitte nicht nochmal schreiben.
Und zu dem Thema hat uns dann der Tom auch gleich noch einen länglichen Audiokommentar geschickt mit noch.
Tom
noch
war nämlich ganz nett, der schreibt nämlich lieber Chris, lieber Boris, der macht es also genau umgekehrt. Ich habe euch 4 Linktipps und eine Lobpreisung aufgenommen, na, da sind wir mal gespannt. Da die letzten Sendungen ein wenig kurz waren, dauert das Ganze auch gepflegte 4 Minuten 34.
Der hat die letzte Sendung noch nicht gehört, aber okay.
Ich glaube auch. Ich würde sagen, wir fahren mal das Band ab, wa?
Mach mal.
Hallo liebe Happy Shooter, lieber Chris, lieber Boris, lieber Chris. Ich habe hier ein paar Linktipps für euch. Ich möchte gerne mal anfangen mit dem, was für uns alle irgendwie spannend ist, dem Thema Geld sparen. Und knüpft auch an diese Low-Budget-Shooting-Geschichte und den Büchern, die ihr mal verlost habt. Und zwar ist das die Seite diyphotography.net. Hier ist es besonders schön, dass nicht nur gezeigt wird, wie man kostengünstig sich Zubehör bauen kann, viel im Bereich Studiofotografie, sondern eben halt auch, wie man dann damit umgeht und dann vernünftige Fotos damit macht. Also wird Setup beschrieben von Licht und bestimmte How-Tos, also wie man zu einem bestimmten Foto kommt. Sehr angenehm geschrieben, eine sehr interessante Community drumherum. Ich denke auf jeden Fall ein Blick wert. Das nächste ist die Seite Assignment Construct. Da gibt es einen John Harrington, offensichtlich ein recht berühmter Fotograf, der Präsidenten fotografiert und weltweit agiert und unterwegs ist. Dieser Mensch hat in einer, keine Ahnung, ich glaube 40 Videos mal gezeigt, was für ein Equipment dieser Mensch so benutzt und teilweise auch mit sich herumschleppt. Das ist schon also beeindruckend und da kann jeder mal, weil wir ja alles irgendwie so ein bisschen auch Blechschlampen sind, gucken, was für geile Geschichten es so gibt im Bereich der Fotografie und vor allen Dingen bei den Profis nachher. Hier sehr spannend, wenn ihr mal anlangt, dann an der Stelle, wo er Nikon und Canon Kameras zeigt und wie er die denn so mitnimmt. Dort gibt es keine Objektivdeckel, dort gibt es auch keine Objektivrückdeckel. Die Kameragehäuse werden offen transportiert. Also da hat jemand so überhaupt mal keine Angst vor Staub. Gut, ich nehme an, dieser Mensch hat wahrscheinlich auch seine Helfer, die ihm das alles wieder sauber machen. Aber für alle die, die irgendwie da so einen Putzfimmel haben, schaut euch das mal an, vielleicht hilft's ja. Seite Nummer 3 ist für all diejenigen gedacht, die nicht genug kriegen können von Assignments, denen einmal im Monat es einfach zu wenig ist, sich einen Kopf darüber zu machen, was denn man so alles wie umsetzen muss. Dort gibt es die Seite gibbel.de und da gibt es für jeden Tag ein neues Thema. Zum Beispiel 12.02. das Thema Das gefällt mir. Nächster Tag, so ist das Wetter heute. Am 14. unausweichlich natürlich Valentinstag. Dann gibt es Cover, reichhaltig, der Tag erwacht. Wo ist, was machst du denn heute? Also wie gesagt, eine ganz bunte Geschichte. Wird auch von der Community getragen, ist also nicht etwas, was irgendjemand für sich alleine da im Kämmerlein ausdacht, sondern die Community befruchtet sich da sozusagen selber. Mein letzter Link-Tipp ist für alle unsere Clicky-Bunti-Fans, die sich gerne ihren Firefox nochmal so ein bisschen pimpen wollen. Dort gibt es die Seite picklens.com. Dort kann man zum Beispiel Flickr in ein wunderschönes Online-Album umwandeln. Dort wird dann eine Wand mit Bildern gezeigt, schön animiert, also einfach ziemlich Eye-Candy technisch weit vorne. Ja, ich hoffe, euch bringen diese Links weiter. Viel Spaß damit. Boris, für dich noch irgendwie ein Hinweis, dass du dich immer verarschen lassen musst für diese Stativserie. Das sollst du man so gar nicht auf dir sitzen lassen. Denn ich finde, das war eine der großartigsten Serien, die ihr jemals produziert habt. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe zwar eine Menge Kohle für ein aber jetzt richtig geiles Stativ ausgegeben. Und die Nummer, wer billig kauft, kauft zweimal. Und tja, ich wäre auch auf diese Manfrotto-Geschichte nachher abgestiegen. Und so habe ich eben halt mit ein bisschen Überlegung und sehr viel Hintergrundwissen von dir eine sehr geile Wahl getroffen. Ja, vielen Dank nochmal für euren Podcast. Macht es gut. Bis bald mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, euer Tom.
Ja, Chris, siehste, du verarscht mich immer mit der Stativserie. Da hörst du es mal. Ja, die fanden das alle richtig toll.
Du filterst dir nur heimlich die raus, die sagen, das war zu lang, gib's doch zu.
Gar nicht. Wie dem auch sei, Picklens war dabei. Gibbel hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß es nicht, ist eine spannende Sache.
Jeden Tag eine Aufgabe.
Ja, und zum Thema Assignment Construct, ja, guckt euch das mal an, da beim John Harrington. So viel zum Thema Sensorreinigung und Angst vor Staub. Der pappt alles komplett ohne Schutzdeckel irgendwo rein. Okay, hat ja auch seine Hiwis zum Saubermachen, sag ich mal. Ne?
Muss ich mir auch mal anschaffen. Freiwillige vor. Ja.
Super. Prima. Dann haben wir noch einen Nachtrag. Nämlich zum Thema Better Bounce Card. Da hat der Sebi geschrieben. Der macht auch Chris und Boris. Ich war gestern mal unterwegs. Achso, Better Bounce Card. Ihr erinnert euch, ich weiß nicht, welche Folge. Da hatten wir gesprochen von diesem, ja, Prediger oder was auch das war, der erzählt hatte, wie man...
Ach, der mit den Videos, genau.
Ja, mit diesem Video, wie man irgendwie aus Creasoft und einem Gummiband über den Blitz so eine flexible Bounce Card basteln kann, um den Blitz abzulenken. Oder eben als größere Fläche nach vorne zu richten und so weiter. Ja, das hat der Sebi versucht nachzubauen und war dann auf der Suche nach Creasoft und da schreibt er, er war unterwegs auf der Suche nach Creasoft für die Better Bounce Card. Als ich danach fragte, wurde ich mit diesem WTF-Blick angesehen.
Ganz ruhig aussprechen, wir sind doch im Podcast.
What the fuck?
Gut, brav.
Genau. Also so gucken die Leute eigentlich generell, wenn ich in ein Geschäft gehe und etwas ganz Spezielles haben möchte. Dann gucken die mich eigentlich immer so an. Da gibt es nur ganz wenig Ausnahmen. Ja, ich habe mich dann noch ein wenig in dem Bastelladen umgesehen und bin auf Krepler gestoßen. Creasoft und Krepler sind nur Produktnamen, ähnlich wie Tempo. Das Material nennt sich Moosgummi.
Das kennen wir ja schon.
Moosgummi kenne ich, ja. Da wäre ich aber auch nie drauf gekommen, dass Creasoft Moosgummi ist. Ich habe mir eine Bounce Card aus diesem Material gebaut. Was soll ich sagen? Es funktioniert.
Ja, und das sollte, Sebi. Das sollte natürlich weißes Moosgummi sein nach Möglichkeit. Ansonsten gibt es einen Farbstich.
Das bietet sich an. Außer es ist gewünscht ein Farbstich. Naja, es ist... Wie dem auch sei.
So, aber bevor wir mit den ganzen Linktipps aufhören, geht's gerade nochmal weiter mit einem neuen Linktipp und zwar von Olaf diesmal. Der schreibt wieder, hallo Boris, hallo Chris. Auf den Webseiten von pixopolis.de gibt es unter, dann kommt ein ländlicher Link, ein Video, das die Herstellung von fadengebundenen Fotobüchern zeigt. Ich hoffe, ihr seid gut im neuen Jahr angekommen. Oh, das ist aber spät. Oder war die Mail schon so alt? Und freue mich schon auf die erste Happy Shooting Folge in diesem Jahr. Na gut, das war mal, glaube ich, das war so ein bisschen hinten im Hochregal irgendwie verschollen, diese Mail.
Richtig, die Mail ist vom 8.1.
Also super. Also Olaf, sorry, dass es so lange gedauert hat. Die Videos sind klasse, kann man wirklich ein bisschen sehen. Wir linken da natürlich in den Shownotes hin, pixopolis.de.
Also wer hätte gedacht, dass da noch so viel Handarbeit mit drin steckt?
Das glaubt man
manchmal
nicht.
Erklärt sich dann auch der Preis wieder ein bisschen.
Ja, das glaubt man manchmal nicht, wie viel Handarbeit hinter so vielen Dingen steht. Was glaubst du, unsere Show, die passiert ja auch nicht automatisch.
Das glaubt auch keiner, nee.
Da machen wir auch viel von Hand.
Richtig. Ja, und zum Thema Fotobücher gibt's gleich noch einen Nachtrag, nämlich vom Micha. Der hatte nämlich bei Apple ein Fotobuch bestellt, das kann man ja direkt aus iPhoto oder eben auch aus Aperture und solchen Geschichten machen, glaube ich zumindest, dass es mit Aperture auch geht. Und da schreibt er, hallo Boris und Chris, mit Interesse habe ich den Fotobuchtest verfolgt. 2006 hatte ich mein erstes Fotobuch bei Apple direkt bestellt. Nun habe ich erneut dort bestellt, war ja damals mit der Leistung zufrieden. 3 identische Exemplare brauchte ich. Diese 3 Bücher kamen in 2 Einschüben aufgeteilt, in einem Paket. Und dafür verlangt nun Apple 3-mal Versandgebühr.
Was?
Habt ihr bei dem Test ähnliches Verhalten bei den Kandidaten festgestellt? Micha. Diese Mail kam zuerst, die hatte er geschickt, relativ kurz nach unserem Fotobuchtest.
Das ist aber echt die Höhe.
Ja, sorry, also das geht ja wohl nicht. Ich kann dazu erstmal Folgendes sagen. Also erstmal konnte ich das Verhalten bei den anderen Kandidaten nicht feststellen und ich hätte es auch nicht feststellen können, weil ich natürlich immer nur ein Buch bestellt habe. Natürlich nicht 3 Exemplare oder 5 bestellt oder so etwas. Also da weiß ich nicht, wie das bei den anderen läuft. Bei diesem Automatismus bei Apple, da ahne ich, was hinter den Kulissen vorgeht. Die werden nämlich einfach sagen, ein Fotobuch kostet so viel Euro plus Versand. Wenn du 3 Stück bestellst, kostet 3-mal Versand. Wenn drei Stück an dieselbe Adresse kommen, dann wird hinterher in der Versandabteilung das Ganze zusammengepackt, weil wozu drei Pakete machen, ist ja auch ökonomisch nicht sinnvoll. Da ist der Versand aber schon längst bezahlt. Also ich denke, dass die da einfach mit der Logistik irgendwie mal was umstellen sollten, dass das Ding irgendwie ermittelt, wie viel Bücher in ein Paket passen oder was auch immer und dann auch nur den Versand einmal berechnen.
Aber das hat der Micha ja jetzt nicht auf sich sitzen lassen, der hat sich ja beschwert.
Nein. Und das ist auch gut so. Also wenn ihr solche Probleme mal irgendwie habt, dann kann man eigentlich nur dazu ermuntern, sich mal zu melden. Ihr solltet natürlich nicht zum notorischen Nörgler wegen jedem Furz werden, aber sowas ist natürlich irgendwie schon nicht so nett, weil Versand ist ja auch nicht so billig. Und jetzt hat er dann nochmal geschrieben, ich hatte das extra nochmal aufgehoben, jetzt hat er nochmal geantwortet und sagt, hallo Boris, Apple hat sich mittlerweile etwas bewegt und schreibt mir aus Kulanz zweimal Versand gut. Sprich, es bleibt noch einmal Versand übrig und das ist ja auch richtig so. Jetzt schreibt er weiter, aus meiner Firma, also aus seiner Firma Großhändler, da weiß ich die aktuellen Paketpreise der Ex-Post, heute DHL. Und obwohl wir wenig Pakete auf diesem Weg verschicken, das meiste geht nämlich mit eigenen LKW zum Kunden, haben wir recht günstige Konditionen. Also die bezahlen nicht das, was wir alle so bezahlen. Ein Unternehmen, was nun auf dem Postweg versendet, was nun nur auf dem Postweg versendet, sowie die Fotobücheranbieter, bekommen da sicherlich noch bessere Konditionen. Und die könnten dann auch mal ruhig im Preis enthalten sein. Recht hat er. Das finde ich sowieso ein bisschen unglücklich. Ich meine, das finde ich auch nicht schlau. Guck dir Amazon an, ja? Da bestellst du irgendetwas und schreiben dann rein, ab 20 Euro Versandkosten frei. Poff. Freihaus. Du zahlst natürlich immer noch Versandkosten. Das ist natürlich irgendwo im Preis mit einkalkuliert. Aber es klingt doch gleich viel besser.
Nee, das ist ja auch bei ganz vielen amerikanischen Firmen ist das schon der Standard. Die sagen, Leute, bestellt bei uns und ihr zahlt keine Versandkosten. Damit holt man sich ja auch viele neue Kunden an Land. Also ich verstehe das manchmal nicht, dass die deutschen Firmen da so unflexibel sind und darauf bestehen, dass man jeden Furz an Verpackung und sonst was nochmal dick dazu bezahlen muss. Da machen manche ihr Geld mit, glaube ich.
Ich glaube auch. Also ich denke mal, dass das nochmal so ein extra Bonus ist, wo man dann sagt, okay, das kostet dann nochmal irgendwie 4,50 Versand. Real sind es vielleicht nur, weiß ich nicht, 3,50, zack, wieder ein Euro gewonnen. Also wenn ich da Produktmanager wäre, ich würde den Euro auf den Produktpreis aufschlagen, würde sagen, Versand kostenfrei. Bingo.
Ja.
Naja, aber ich bin ja leider nicht Apple.
Na gut.
So viel dazu.
So, jetzt haben wir was zum Thema... Jetzt kommt ein Foto-Quickie.
Wir haben einen neuen
Foto-Quickie. Ja, Boris und
Chris.
Happy Shooting.
Ich muss das immer abpassen. Ich weiß ungefähr, wie lang der Jingle ist. Ist das nicht erstaunlich?
Klasse.
Sehr geil. Es geht nämlich um eine relativ komplexe Frage. Wir wollen die heute im Quickie beantworten. Mal gucken, ob das reicht. Wenn noch Fragen sind, können wir später länger machen. Und zwar eine Frage von Lars. Es geht um die Schärfentiefe im Sucher. Hallo Boris, hallo Chris. Ich bin treuer Hörer eures Podcasts und ich höre immer auf meiner zweistündigen Fahrt. Ich höre ihn immer auf meiner zweistündigen Fahrt auf Arbeit. Auf Arbeit im Zug. Junge Lars. Nun möchte ich auch mal eine Frage loswerden, die mich schon eine Weile beschäftigt. Ich fotografiere mit einem f1,4 30mm Objektiv mit Offenblende an der 20D. Also ein Objektiv, was eben ziemlich weit aufkriegt, die Blende. Wenn ich auf einen Bereich scharf gestellt habe und die Tiefenschärfe im Sucher betrachte, so stelle ich fest, dass die Tiefenschärfe, die Schärfentiefe im Sucher größer ist als die tatsächliche Schärfentiefe auf dem resultierenden Bild. Hängt das mit dem kleineren Sensor der 20D zusammen? Oder wie kommt der Effekt zustande? Das ist gar nicht so einfach zu erklären, wie es ist. Es ist nämlich einfach so, dass der Begriff Schärfentiefe nur einen Eindruck beschreibt. Nämlich einen Eindruck, in dem wir Menschen mit unserem Auge, und wie du weißt, haben wir alle unterschiedliche Augen, einen bestimmten Bereich als ausreichend scharf wahrnehmen. Und das hängt nun damit zusammen, wie groß diese Abbildungskreise sind. Also jeder Punkt wird ja hinterher auf dem Film, auf dem Sensor oder eben im Sucher auf der Mattscheibe als kleiner Punkt dargestellt. Das alles ergibt dann ein Bild. Und wenn du jetzt etwas unscharf machst, dann wird dieser Zerstreuungskreis, dieser Circle of Confusion, der wird größer. Und wenn er eine bestimmte Größe überschreitet, dann nehmen wir das als Unschärfe wahr. So, nun ist es aber so, dass die Mattscheibe im Sucher ja relativ klein ist. Das heißt, so ein Zerstreuungskreis muss schon sehr groß werden, damit du den auch wirklich deutlich als Unschärfe wahrnimmst. Das führt dazu, dass du visuell den Eindruck einer größeren Schärfentiefe hast. Wenn du das Foto hinterher betrachten würdest und das Foto genauso groß betrachten können würdest wie auf dem Sucher, mach es einfach mal ganz klein, dann wirkt es auch fast durchgehend scharf. Da du das Foto jetzt aber auf Bildschirmgröße ziehst oder zum Beispiel auf 10x15 ausbelichten lässt, wie auch immer, vergrößern sich auch diese Zerstreuungskreise logischerweise und schon nimmst du sie als Unschärfe wahr. Das heißt, du kannst gar nicht perfekt auf dem Punkt im Sucher die Schärfe beurteilen. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Einfach, weil das Bild nicht groß genug ist. Das ist auch einer der Gründe, warum die Leute gerne eine große Mattscheibe haben. Also das geht zum Beispiel sehr gut bei Mittelformat- oder Großformatkameras. Da kann man das dann relativ gut beurteilen, weil die Mattscheibe ist quasi so groß wie das Foto hinterher oder wie das Negativ zumindest. Das ist schon gar nicht schlecht. Aber damit hängt das zusammen. Grundsätzlich gibt es noch einen anderen Tipp, nämlich wenn du die Blende zumachst und du willst prüfen, wie die Schärfetiefe sich verändert, voraussetzt, du hast genügend Licht, um diesen Trick zu machen, dann drück mal die kleine Taste links unten am Objektiv, beziehungsweise am Gehäuse.
Aber nicht die große, sonst fällt das Objektiv ab.
Nicht die große, sondern so eine kleine, die ist relativ weit unten. Und dann wird diese Springblende wird geschlossen. Und damit siehst du auf der Mattscheibe im Sucher quasi das, was passiert, nämlich du kriegst eine höhere Schärfentiefe. Kann man allerdings nur ein bisschen mit Übung sehen und man braucht auch genügend Licht. Wenn es zu duster ist, siehst du nämlich gar nichts mehr.
Jo, und ganz nebenbei noch ein kleiner Tipp an Lars. Überprüf mal deine Absendeadresse in deinem Mailprogramm. Ich habe den Eindruck, da ist so ein Umlaut reingemacht, der da nicht rein darf.
Das ist generell ein Problem, das hatte ich ja schon mal angesprochen. Wenn ihr uns E-Mails schickt und ihr rechnet mit einer Antwort oder wärt zumindest dankbar für eine kurze Bestätigung, ob wir das Thema aufgenommen haben oder nicht, dann sorgt dafür, dass ihr A, eine gültige Absender-E-Mail-Adresse habt und kein br-fck.
Naja, das sieht nach so einem umgebauten Umlaut aus, den dann irgendwie
Mailding Bröckler oder so hat. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie er heißt. Kann man schwer entziffern. Also die Antwort ist jedenfalls postwendend zurückgekommen und andere haben dann im GMX irgendeinen Spam-Filter, der uns rauskickt und solche Sachen. Ja, ist schade, weil dann kriegt ihr unsere Antwort nicht. Und wir versuchen es immer nur einmal, weil schaffen wir sonst nicht.
Richtig.
Ja.
Was Boris? Was Boris?
Nee, Chris.
Jetzt kommt ein
Fotoquickie.
Fotoquickie. Jawohl.
Boris. Und
Chris. Mit Jingle und allem drum und dran. Naja, du, also ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, dass du immer nur die Fotoquickies machst. Da dachte ich mach doch auch mal einen. Und zwar habe ich, also heute ist ja Aufnahmemarathontag. Ich habe gerade vor dieser Sendung, wir sind ja Mitglied des Photocast Network, wo auch ganz viele andere, mittlerweile insgesamt glaube ich 15 Fotopodcasts dabei sind. Und da nehmen wir ab und zu mal so alle 2 bis 4 Wochen nehmen wir eine Sendung auf mit mehreren Leuten, mehrere Fotografen rund um die Welt und da haben wir heute aufgenommen.
Ach, ihr seid der Circle of Confusion.
Nein, wir sind nicht der Circle of Confusion, das haben wir uns schon überlegt mal als Namen, aber wir sind dann bei Focus Ring gelandet, also so heißt die Show.
Noch besser.
Ist auf Englisch, also wer nach Happy Shooting noch Zeit und Lust hat, der kann sich da auf Englisch mal eine unheimlich interessante Diskussion, wir hatten 6 ganz klasse Themen von 6 Leuten, das war ein Riesenpanel diesmal und da haben wir, ich glaube, fast 100 Minuten Show aufgenommen, also ist auch riesig lang geworden. Ist zu abonnieren auf photocastnetwork.com. Da linken wir natürlich auch wieder aus den Shownotes hin. Das ist auch immer dieser Jingle, den man da ganz am Ende der Show noch hört. Und da hatte ich heute mal so ein, wir hatten gesagt, also alle möglichst kurzes Thema, damit wir da irgendwie noch in einer halbwegs zivilen Zeit durchkommen. Und mein Thema war deshalb auch ein ganz pragmatisches, und zwar geht es um schwarze und weiße Hintergründe im Studio. Und zwar hat man ja immer wieder mal das Problem, man braucht einen total komplett schwarzen Hintergrund oder einen komplett weißen Hintergrund.
Oh ja.
Und wenn man im Studio so ein bisschen Einfluss auf das Licht hat, dann kann man da relativ viel machen. Das braucht man zum Beispiel manchmal bei Produktfotografie, wenn man was richtig schön freistellen will. Aber auch manche Porträts funktionieren damit einfach ganz gut. Also, wie fangen wir mal an mit dem schwarzen Hintergrund? Wie kriegt man einen total schwarzen Hintergrund? Das Problem ist immer, was man immer auch da hinten hintut, wenn zu viel Licht drauf fällt, dann reflektiert's und das ist natürlich nicht gut. Also, erstens, natürlich braucht man einen schwarzen Hintergrund, aus was möglichst nicht reflektiert. Mhm. Also schwarzes Papier, schwarze Pappe ist da oftmals schon zu reflektierend dafür. Was hier ganz gut funktioniert hat, ist schwarzer Stoff. Und da bin ich jetzt nicht irgendwo in den Stoffladen gegangen, sondern ich bin zum PA-Unternehmen gegangen. Leute, die Beschallung und Licht für Konzerte machen, gibt's ja in jeder Stadt irgendwie jemanden. Und die haben, was man Molton nennt, M-O-L-T-O-N. Das ist schwarzer Stoff. Früher, man kennt das so früher an den Bühnenhintergründen, da hing dann irgendwie so ein Samtstoff, aber die sind verdammt teuer und irgendjemand hat da mal dieses Molton entwickelt. Das ist so ein Baumwollstoff, der ist feuerfest und was weiß ich alles. Und dieses Molton ist eben, da man es auch wirklich in großen Mengen braucht bei solchen Unternehmen, auch nicht besonders teuer. Also wenn man da mal 1-2 Quadratmeter braucht, einfach mal fragen, ob sowas vielleicht abfällt. Also schwarzer Molton hat die Eigenschaften, dass er Licht ganz gut schluckt. Das heißt, damit hat man relativ schnell den Hintergrund mal schön schwarz. Aber trotzdem, wenn man natürlich genug Licht drauf brennt, kriegt man auch den irgendwie zum Reflektieren. Das heißt, wo kommt denn das Licht her im Studio? Das Licht kommt ja hauptsächlich dann von den Studiolichtern, von den Studioblitzen. Und jetzt geht's letztendlich drum, zu verhindern, dass das Licht von den Studioblitzen, die auf euer Subjekt blitzen und scheinen, auf dem Hintergrund landet. Also, bewegen wir erstmal unser Subjekt ein bisschen weg von dem Hintergrund. Nicht zu nah dran, heißt, man kann mit dem Licht ein bisschen gezielter umgehen. Und jetzt gibt's natürlich viele Möglichkeiten, den Blitz so einzustellen, dass er nicht auf den Hintergrund scheint. Zum Beispiel mit diesen sogenannten Barn Doors, diese Scheunentore, die es an den Blitzen manchmal gibt, wo man einfach so eine schwarze Klappe hat, mit der man das Licht von da hinten weghalten kann. Oder diese sogenannten
Snoots. Kennt man auch so von diesen Studiobeleuchtungen, genau, oder sowas, wenn die dann so vier Klappen haben, die du auf und zu machen kannst.
Ne? Richtig. Oder diese Snoots, die wirklich das Licht konzentrieren, oder diese Wabenfilter, die auch das Licht eben nicht zur Seite rauslassen, sondern nur geradeaus.
Punkten wird es übrigens noch bald eine schöne Bastelei mit mir geben.
Du willst
basteln. Also zieht euch schon mal warm an.
Sehr schön. Ja, dann hat man, wenn man einen schönen schwarzen Hintergrund hat, auch einige Vorteile, wenn es um diesen sogenannten unendlichen Hintergrund geht. Das kennt man ja auch. Manchmal möchte man das Subjekt auf einen unendlichen Hintergrund stellen. Das heißt, man möchte diese Kante zwischen hinterer Wand und Fußboden nicht sehen. Das macht man, wenn man so mit Papierrollen arbeitet, ganz üblicherweise, dass man die von oben runterhängen lässt, nach vorne zieht und dann das Subjekt auf diesem Papier platziert und dann das quasi so wie so eine Hohlkehle nach hinten hochlaufen lässt und dadurch verschwindet der Hintergrund quasi. Mhm. Das ist bei Schwarz noch viel einfacher, wenn man es nämlich wirklich so dunkel hat, dass hinten, da wo die zwei sich treffen, nichts zu sehen ist, dann ist da eigentlich wurscht, was passiert. Und dadurch kann man zum Beispiel einen matten Hintergrund und einen reflektierenden Boden machen, aus was reflektierendem Schwarzen. Kennst du von diesen ganzen Apple-Geschichten, weißt du, wo dann quasi das, was draufsteht, unten nochmal ein bisschen reflektiert wird.
Ja. Habe ich gerade im Baumarkt schöne Platten gesehen. Solche Steinplatten, solche geschliffenen.
Genau.
Sind schwarz und reflektieren, kann man wunderbar benutzen.
Also auf die Weise kann man recht klasse, gute Effekte hinbekommen. Im Kleinen oder im Großen. Jetzt haben wir natürlich die andere Geschichte. Kommt übrigens gleich noch ein kleiner Teil dazu zum Thema Nachbearbeitung. Aber vorher schauen wir uns nochmal den weißen Hintergrund an.
Du machst einen ganz schön langen Fotoquickie.
Ja, gut. Ich rede ja schon ganz schnell. Wenn du nicht ständig dazwischen redest.
Das war jetzt der zweite Fotoquickie zum Thema schwarze Hintergründe. Willst du jetzt auch noch einen zum weißen Hintergrund machen?
Komm, fahr doch mal den Jingle.
Hier kommt wir haben also Chris mit einem weiteren Fotoquickie.
Ja, Boris. Und?
Chris.
Happy Shooting.
Drei Fotoquickies in einer Show, das haben wir noch nie geschafft. Also, wie kriegt man einen ganz weißen Hintergrund im Studio hin? Auch das ist gar nicht so schwierig. Das Wichtige ist natürlich, man muss den Hintergrund in Licht ersäufen. Also wirklich, der Hintergrund braucht Licht. Da ist es dann oft auch hilfreich, wenn man zusätzliches Licht hat, was man nur für den Hintergrund rausholt. Also ein weißes Papier nach hinten, irgendwas Weißes. Auch da gibt's weißes Molton, diesen Stoff. Der ist allerdings eher selten. Ich glaube, 90% von diesem Molton werden wirklich in Schwarz hergestellt. einfach da mal suchen, aber wie gesagt, weißes Papier tut's da auch. Wenn man ein Belichtungsmesser hat oder die Möglichkeit hat, das ein bisschen auszumessen, wenn man den Hintergrund mindestens 3 Blendenstufen heller macht als das Subjekt, dann hat man eine gute Chance, dass der Hintergrund auch richtig schön weiß ist, überbelichtet und damit ist er weg. Mhm. Und das bekommt man auch bei Theaterausstattung, diese Hintergründe, dieses Molton oder eben beim örtlichen Beschaller und Beleuchter.
Da muss man dann aber schon ein bisschen aufpassen, wenn man dann, wir sagen immer, arbeitet ein bisschen mit dem Histogramm in der Kamera. Wenn du natürlich jetzt einen weißen Hintergrund hast oder einen tiefschwarzen, dann hast du natürlich schon irgendwo Clippings drin, aber die sind natürlich dann auch gewollt.
Die sind dann gewollt. Du willst deinen Hintergrund ja wirklich loshaben.
Da muss man so,
und jetzt nehmen wir nochmal, jetzt schauen wir ein bisschen an, wenn man das jetzt also mal mit Schwarz und Weiß so knapp hinbekommen hat, aber nicht ganz, dann kann man natürlich in der Nachbearbeitung noch einiges machen. Gehen wir mal von aus, wir haben das jetzt in RAW geschossen. Jetzt in der Nachbearbeitung liegt es ja letztendlich an uns zu entscheiden, was ist denn der Schwarz- und der Weißpunkt? Also sprich, wo hört unten das Histogramm auf und wo hört es oben auf? Das können wir durch Levels beziehungsweise auch beim Importieren des RAW-Fotos können wir das ja bestimmen. Und hier haben wir einen echten Vorteil. Wenn wir jetzt zum Beispiel, lass uns mal so ein RAW-Bild importieren. Dann kriegt man meistens so ein Preview und dann kann man vielleicht noch ein bisschen einschalten, dass man Überbelichtung angezeigt haben möchte. Das ist irgendwie, wo es überbelichtet ist, wird es rot gefärbt oder so. Und dann geht man einfach mal mit dem Belichtungsslider und schiebt den mal ein bisschen nach oben, wenn man den weißen Hintergrund wirklich weiß haben will. Solange bis alles hinten rot ist und bis alles überbelichtet ist und schon ist es weg. Wenn man das beim Fotografieren ein bisschen im Hinterkopf behalten hat, dass man vielleicht das Subjekt ein kleines bisschen unterbelichtet und dann das entsprechend hinterher hochzieht, dann hat man ein perfektes Bild mit einem komplett weißen Hintergrund.
Das war's. Zum Thema weißen Hintergrund, ne? Weil wir ja auch letztes Mal die Hintergründe als solche hatten. Es gibt noch einen Trick, nämlich einfach Gegenlicht. Und zwar kannst du so einen semitransparenten Stoff nehmen oder hier so ein
Lichtkasten-Ding.
Wie heißt das hier? So ein Translucent-Folie?
Ja, so eine Leuchtkastenfolie, so genau.
Genau, und die baust du eben auf hinter dem Subject oder eben auch wieder als unendlichen Hintergrund und dann feuerst du von hinten Blitze dagegen. Das Licht wird gestreut und du hast knalliges Gegenlicht.
Das geht auch.
Und es gibt auch solche Art Lichtzelte, aber nicht um Leute reinzustellen, sondern das ist relativ schmal. Das ist, glaube ich, 20 Zentimeter tief oder 30 Zentimeter tief oder so. Wird aufgebaut als große Wand. Das ist irgendwie ein paar Meter breit und 2 Meter hoch oder so etwas. Und eben so ein, ja, wie so ein Stoffkasten, der innen drin nur hohl ist, weißer Stoff eben. Und da kannst du links und rechts Blitze reinfeuern. Die feuern also sich gegenseitig an. Und das Licht wird dann gleichmäßig auf die Wand verteilt, quasi wie so eine Diffuserbox.
So eine Riesensoftbox quasi.
So eine Riesensoftbox, bloß für den Hintergrund quasi. Mhm. Sowas gibt's auch.
Ja.
Kann man relativ klein zerlegen, wie diese Reflektoren. Also nicht ganz so klein, aber man kriegt es relativ klein zusammen und kann das dann auch transportieren. Tja, ja.
Jo, du warst gerade kurz weg. Ich hoffe mal, du hast nichts Interessantes gesagt in den letzten 5 Sekunden.
Ich sage eigentlich nie interessante Dinge.
Nee, stimmt, machst du nicht. Also, genug für die Foto-Quickies.
Ja.
Jetzt haben wir noch eine Hörerfrage von Elfi. Lies doch mal vor.
Ich lese dir die mal vor, weil ich glaube, das geht dich ganz gut was an. Und zwar geht's um Bandfotos. Hallo Boris und Chris. Schon lange verfolge ich euren Podcast mit großem Vergnügen. Jeden Donnerstag warte ich gespannt auf eine neue Folge. Prima, das geht uns auch so. Egal. Für eine Heavy-Metal-Band soll ich in den nächsten 2 bis 3 Wochen Fotos machen. Eine für mich neue Herausforderung. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist jetzt auch schon ein bisschen länger her.
Naja, dann fürs nächste Mal.
Wird mich mal interessieren, wie das dann ausgegangen ist. Bilder während der Auftritte habe ich schon häufiger gemacht. Die Band möchte jetzt Gruppen- und Einzelfotos in einer alten Lagerhalle machen. Hättet ihr ein paar Tipps, die es für solche Aufgaben zu beachten gibt? Überlegungen zu folgendem habe ich mir bereits gemacht. Das war schon mal gut. Halle frühzeitig begutachten, Lichtquellen ausmachen, Kamera bereit machen, Akku und Speicher, Equipment mitnehmen, Strahler, Reflexionskappen, Verlängerung, Deko, Laptop zur besseren Bildbeurteilung, Make-up, einheitliche Kleidung der Band. Sollte es noch Dinge geben, die es zu beachten gibt? Besonders interessiert mich die richtige Wahl von Make-up. Welches ist geeignet? Habt ihr da ein paar Tipps? Was mich ebenfalls sehr beschäftigt, mit welchen Mitteln kann man seinem Model den passenden Gesichtsausdruck hervorlocken? Ein dickes Lob von mir für eure Sendung. Macht weiter so. Schöne Grüße, Elfi.
Jo,
da kannst du ein bisschen was zu sagen, oder?
Da stellst du ganz viele Fragen auf einmal.
Ja, das ist quasi das umfassende Fragepaket.
Genau. Also Bandfotos habe ich ja schon öfter gemacht. Das ist natürlich jetzt schwierig pauschal zu beantworten, weil es doch immer irgendwie was anderes ist bei jeder Band. Die einen, also Heavy Metal Band, ja, die können mit Sicherheit wahrscheinlich anders daherkommen wollen auf den Bildern als das Salonorchester, sage ich jetzt mal.
Oder die blauen Jungs vom Schwarzen Meer.
Die blauen Jungs vom Schwarzen Meer, genau. mit 50 Akteuren auf der Bühne, ja. Also, Halle, frühzeitig begutachten. Gehen wir mal ganz kurz deine Überlegungen durch und schauen wir erstmal da rein. Also, Halle frühzeitig begutachten, Lichtquellen ausmachen, sehr gute Idee. Solltest natürlich schon ungefähr wissen, wenn du dich da vorbereiten willst, wie die Lichtsituation aussieht. Vielleicht auch, wie die Lichtsituation zu verschiedenen Tageszeiten dort aussieht, weil letztendlich, wenn die Halle offen ist oder zumindest Fenster hat, dann wird sich die Lichtsituation da drin ändern. Und das ist natürlich hilfreich, das zu wissen. So
Stichwort später Abend oder früher Morgen, wenn vielleicht das Licht schräg durch die Fenster fällt und man schöne Schattenspiele hat oder
so. Zum Beispiel, ja. Thema Kamera bereit machen, klar, Akkuspeicher, das ist das Minimum.
Selbstverständlich.
Equipment mitnehmen, also ich sehe schon, du willst da so ein bisschen ein Mobilstudio aufbauen mit Strahlern. Könnten Baustrahler sein, so wie es sich anhört. Bei Baustrahlern immer bitte guten Weißabgleich machen. Wirst allerdings dann da, wenn da Naturlicht dabei ist, natürlich die Diskrepanz haben zwischen dem kühleren Tageslicht und dem wärmeren Licht der Baustrahler. Da bist du wahrscheinlich mit Blitzen besser aufgehoben, weil die doch eher tageslichtartiger sind. Also da könnte es noch ein Problem geben, potenzielles Reflexionspappen. Das ist auch ein gutes Stichwort. Nimm dir auf jeden Fall irgendeinen Helfer mit. Und der wird dann unter anderem bei den Fotos dazu verdonnert, auch mit der Reflexionspappen oder Reflektoren in irgendeiner Form dann auch Schattenpartien aufzuhellen. Also sprich daneben zu stehen und das Licht von den Strahlern und von wo auch immer her nochmal ein bisschen dahin zu reflektieren, wo es auch was bringt. Thema Verlängerung, Deko, ja, also Verlängerungskabel, klar, ganz logisch. Deko, auch das hängt natürlich wieder komplett von dem ab, was du tun willst und was du da auch wirklich zeigen willst mit den Bildern. Laptop zur besseren Bildbeurteilung, immer hilfreich. Wenn das wirklich statisch studioartig ist, kannst du da vielleicht sogar die Kamera per USB an den Laptop hängen. Da gibt's ja immer so Software zu den Kameras, zu den größeren zumindest, und wo dann die Bilder automatisch auf dem Laptop landen.
Jupp, dazu gibt's alternativ zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei den Canon ist. Bei den Nikon-Kameras, zumindest bei den größeren ist das so, bei den kleineren weiß ich es nicht, da kannst du direkt ein Videokabel anschließen und dann kann man so handelsübliche 7 Zoll, 8 Zoll TFT-Monitore, die es so fürs Auto gibt, die man so anschließen kann, die kosten gar nicht so wahnsinnig viel. Die haben in der Regel einen Videoeingang für eben DVD-Player oder sowas und die kann man jetzt eben direkt an die Kamera anschließen und dann siehst du das Bild, was du geschossen hast, sofort nachdem du es geschossen hast, auf einem größeren Bildschirm. Das kann recht hilfreich sein. Habe ich mal in einem Video gesehen. Ja. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, weil meine Kamera kann es, glaube ich, nicht.
Kann hilfreich sein. Man muss nur aufpassen, dass dann der Arbeitsablauf und die Kreativität nicht irgendwie in der Technologie stecken bleibt. Auch da kann man sich gut verzetteln. Ich mache das üblicherweise nicht. Mir reicht die Kamera. Ich weiß ungefähr, was ich zustande bringe und was nicht. Und dann kriegt man da schon einiges auch gleich damit. Zum Thema Make-up kann ich dir leider nicht viel sagen. Das ist, ich habe bisher die meisten Fotoshoots, die ich gemacht habe, nicht mit Make-up gemacht. Du kannst dir allerdings vielleicht mal im Umkreis, vielleicht gibt es irgendwelche, was weiß ich, Beauty-Salons oder sonst was, wo Make-up auch professionell gemacht wird und kannst dir da entweder mal ein paar Tipps holen oder vielleicht auch mal so jemand einladen. Die hätten dann vielleicht auch was davon, dass die dann bei dir mit auf der Website genannt werden und dass die dort natürlich die Band auch treffen und da vielleicht auch irgendwelchen Kontakt, also das Networking ist da ein ganz wichtiges Thema. Wäre vielleicht ganz gut, da mal so einen kleinen Kontakt herzustellen. Einheitliche Kleidung der Band, ja auch gut, auch das ist natürlich wieder komplett vom Stil der Band abhängig. Sollte es noch Dinge geben, die es zu beachten gibt? Ja, einige. Also, wie gesagt, Make-up leider nicht. Auch wenn dich das besonders interessiert, kann ich nichts zu sagen. Was die Elfie aber sehr beschäftigt ist, mit welchen Mitteln kann man seinem Model den passenden Gesichtsausdruck hervorlocken? Ja, das ist immer bei Bands generell oder bei Modelfotografie generell das Thema, wenn du Porträts machst in irgendeiner Form.
Also Schmerzen kriegst du zum Beispiel mit einem Teaser hin.
Richtig, da kann man dann auch mal so mit kleinen Stromstößen kann man schon mal. Nee, also
nein, es gibt du das nicht.
Nein, es gibt zwei Dinge, zu denen ich jetzt noch was sagen möchte. Einmal ist das Thema Gruppenfotografie im Allgemeinen und zweitens, wie kriegt man seine Models locker? Also Gruppenfotografie allgemein, was aus der Erfahrung ganz gut funktioniert bei Gruppen, ist, wenn man die auch wirklich als Gruppe ablichtet. Sprich, wenn man da nicht irgendwie 4 oder 5 Einzelpersonen auf dem Bild hat, sondern eine kohärente Gruppe, die zusammengehört, wo auch klar ist, dass die zusammengehören. Und das schaffst du unter anderem dadurch, indem du die nah zusammenrückst. Auch wenn die
und
vielleicht...
Und zwar näher, als man glaubt.
Näher, als man glaubt, ja. Das sieht dann nachher auf dem Foto wieder ganz normal aus und wenn die sich dann erstmal unwohl fühlen, na gut, dann scheuch die mal ein bisschen und sag mal hier, auf, jetzt anfassen, los. Aber Hauptsache, ihr seid mal richtig nah beieinander. Das kann unter Umständen ganz gut sein und das kann auch unter Umständen helfen, das, sagen wir mal, so die Stimmung zu lockern und dann das Eis zu brechen. Das hat man oft, dass die Leute so ihren Sicherheitsabstand wollen, sich nicht wohlfühlen, die Situation nicht kennen und... Der Frosch ist wieder da. Und dann hast du natürlich auch ja ein bisschen steifere Bilder. Das zum Thema Gruppe. Zum Thema, ja, wie kriegt man sie locker? Ich sag mal so, übersättige die Leute. Mach so viele Bilder, dass die irgendwann die Kamera vergessen. Du hast, nimm dir die Zeit. Nimm dir 1, 2, 3 Stunden Zeit. Schieß, wenn es sein muss, 800 Bilder. Nimm das einfach mal in Kauf, dass du ganz viele Bilder schießen musst. Und dann geh auch mal nicht davon aus, dass in der ersten Hälfte deines Fotoshoots gleich die super Bilder kommen. Die Erfahrung zeigt, gerade mit solchen Geschichten, dass sie dann irgendwann mal lockerer werden, wenn es dann eher zum Ende des Fotoshoots losgeht. Also die Erfahrung ist, vor dem Fotoshoot sagst du, hey, ich muss mal alles einstellen, ein paar Testshots und ich mache jetzt mal, lasst euch nicht stören, klickerst einfach schon mal irgendwie 50 Bilder durch. Da hast du eine gute Chance, dass du ein paar gute hast. Da vielleicht auch mit dem Tele einfach mal so ein paar Einzelgesichter noch rauspicken und sowas. Und dann gegen Ende, wo du sagst, so, eigentlich sind wir fertig, aber lasst uns einfach nochmal eine Karte voll machen und so. Da hast du die Chance, dass gegen Ende dann auch nochmal wirklich gute Sachen kommen, weil dann die Leute schon so, die Spannung fällt ab und man denkt, das ist ja eh schon alles im Kasten.
Also so am Anfang so ein bisschen will jeder irgendwie posen und das sieht dann unnatürlich aus. Gerade wenn man das jetzt noch nicht jeden Tag macht, sowas.
Richtig.
Und irgendwann, wenn dann die Spannung im Gesicht dann auch ein bisschen nachlässt, dann wird man wieder natürlicher und dann
genau.
Sieht es meistens besser aus.
Ja, was natürlich hilft und da kann das Laptop zur besseren Bildbeurteilung helfen. Das ist nämlich nicht nur zur besseren Bildbeurteilung da, sondern auch zur Beruhigung der Band, weil die sehen da natürlich relativ schnell. Dazu tut es meistens aber auch schon das Kameradisplay, wenn man ihnen einfach zeigt, hey, da kommen klasse Bilder raus. Die sind noch nicht mal nachbearbeitet, aber die sehen schon mal so, wo es hingeht und kann sie sagen, boah, klasse, wir haben sie ja eigentlich schon im Kasten und dann werden die auch lockerer. Jo. Ansonsten, viele Bilder machen, also wenn du hinterher von 800 Bildern, oder lass mal 500 sein, das reicht ja auch schon. Wenn du von 500 Bildern, sagen wir mal, hinterher 20, 30 hast, die du wirklich von denen wirklich sagst, jawohl, die kann ich vorzeigen, dann ist das eine völlig normale Ausbeute für sowas. Also lass dich, denk nicht, du müsstest 100 Bilder machen und davon müssen 50 sitzen. Das ist utopisch, völlig utopisch. Das kannst du machen, okay, wenn du richtig lange und viel Erfahrung hast. Ja.
Jo.
Hast noch was dazu?
Nö, fand ich eigentlich gut.
Eigentlich gut.
Ja, ich suche mir jetzt eine Band und dann probiere ich das aus.
Mach das doch mal.
Mach ich mal.
Ja, und für die Location, also ihr habt euch ja wohl schon die Halle ausgedacht. Ich mache das oft so, dass ich mit der Band dann auch klar mache und sage, hey, wir versuchen mal, das irgendwie an 2 Locations zu machen, dass wir einfach eine Auswahl haben. Lass die auch mal ruhig was Blödes machen, das hilft. Also ich habe die eine Band, die ich da mal fotografiert habe, die haben, da sind wir irgendwann an den Bahnhof gegangen, haben uns irgendwo einen Bahnsteig ausgesucht, wo nur alle 5 Jahre mal ein Zug vorbeikommt, wo dann eben schon so das Gras gewachsen ist am Rand, also was schon so ein bisschen leicht zerfallen ausgesehen hat. Und da habe ich die dann mal hüpfen lassen. Ich sage so, ihr springt jetzt mal alle hoch und ich mache ein Bild, während ihr in der Luft seid. Das hat A, zu viel Gelächter geführt, B, zu, die haben sich ein bisschen verausgabt und waren dann aber irgendwie hinterher dermaßen locker drauf. Und dann haben wir ein Bild geschossen, wo die dann auf so einer Bahnhofsbank sitzen, oben noch so ein bisschen angeschnitten, die Bahnhofsuhr drüber. Die gucken alle, als ob sie nicht genau wissen, was sie da sollen. Und das ist letztlich das Bild für das CD-Cover geworden.
Ja, geil. Das Hüpfbild habe ich übrigens auch mit den Kids gemacht beim Vermessungsshooting in der Firma.
Ja, klasse.
Kommt immer gut.
Jo.
Du glaubst nicht, wie viele Dreien es gibt. Ich zähle bis drei und dann springt ihr. Eins, zwei, hüpf, 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 drei, hüpf, 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 drei.
Oder nimm mal die Kamera vors Auge, Hals auf die zu und sag denen, so und jetzt haltet euch mal an den Händen. Was glaubst du, was da für kurz für eine Spannung in der Luft ist? Weil, was?
Wie? Aber dann sofort abdrücken.
Nee, und dann, das brauchen die nicht mal tun, da reicht nur diese kurze Spannung zu erzeugen. Und dann sagst du, nee, war nur Spaß. Und dann ist plötzlich das Eis gebrochen. Da ist plötzlich irgendwie so, hahaha, locker alles. Und dann wird's viel besser.
So drauf gehen. Los, küsst euch. Nein, war schon Spaß.
Mit Zunge.
Ja, logisch. Den finde ich gut. Ja.
So, wir kommen, glaube ich.
Also Elfi, schreib uns mal, wenn das Shooting was geworden ist und wenn du da ein paar Bilder veröffentlichen darfst. Und auch wenn du sie nicht veröffentlichen darfst, dann darfst du sie vielleicht zu uns schicken. Schreib dazu, dass wir sie nicht in den Blog stellen. Und dann tauchen sie auch nicht auf. Interessiert mich einfach mal, wie das ausgegangen ist.
Jo.
Gut, dann haben wir jetzt noch die Schlüsselaufgabe, die letzte Woche Donnerstag abgelaufen ist. Es gibt ein Filters Unlimited zu gewinnen. Der oder die Gewinner, Gewinnerin vom letzten Mal hat sich übrigens noch nicht gemeldet. Das ist irgendwann Pech. Also wenn alle Lizenzen raus sind, dann ist es zu spät. Noch haben wir welche.
Vielleicht müssen wir doch kürzere Sendungen machen. Eine Stunde Entrüstung geht durch die Hörerschaft. Nein, macht man natürlich nicht.
Okay, komm, lass uns einen Gewinner ermitteln. Und zwar haben wir, ich sehe 49 Fotos.
Moment.
Diesmal fängst du an, ne?
Ich bin natürlich wieder voll vorbereitet und habe die Fotoseite auch komplett noch nicht offen. Mein Gott, ist das...
Das ist gut, dann brauchst du sie auch noch nicht refreshen.
Warum? Warum macht mein Browser jetzt keine Vervollständigung mehr? Bilder, Klick, Schlüsselaufgabe. Also ich bin jetzt zu happyshooting.de, dann habe ich auf Bilder geklickt und dann auf Schlüsselaufgabe. Nur, dass das mal auch jeder weiß, wo man das findet.
Genau, da findet man das alles.
So, und jetzt soll ich hier noch einen blöden Survey ausfüllen. Die haben ja wohl nicht mehr alle. Klick weg. Okay, 49 Bilder sehe ich auch. Dann lass uns schon jetzt gut. Lostreten. Darf ich?
Du fängst an.
Gut, ich fange an. Und... Ich habe eine 94 gewürfelt.
Das war zu viel.
Mach du mal.
Dann mach ich. Ich habe eine 79.
Das ist auch daneben. Dann mache ich jetzt nochmal. Ich habe eine 64 gewürfelt.
Ja, wir nähern uns. Eine 9 und eine 10 macht eine 19.
Na also, geht doch. 19, gleich auf der ersten Seite. Ach, guck mal.
Sebi, oder?
Sebi 953 schreibt.
Sebi 953, erstmal vorweg, du hast gewonnen. Filters Unlimited. Schick mal eine E-Mail. info@happyshooting.de. Stichwort Schlüsselaufgabe.
Genau, das Bild von Sebi heißt Schlüsselschlaf. Und die Unterschrift Jawohl. Ist ein Selbstporträt für die Happy Shooting-Aufgabe Schlüssel. Das Foto wurde mit Selbstauslöser aufgenommen. Also du siehst ihn im Hintergrund, schön unscharf, wie er schläft. Im Vordergrund so nach vorne kommt die Hand und hält an Schlüssel.
Genau, der Schlüssel ist scharf.
Richtig.
Er im Hintergrund ist unscharf.
Ich finde das Bild gut. Also das hat schönes Licht. Das ist ziemlich natürliches Licht, beziehungsweise sogar Mischlicht. Wir haben von der einen Seite, so wie es aussieht, von rechts ein bisschen Tageslicht durch ein Fenster und von der anderen Seite eher warm gehalten, vermute ich mal, eine Zimmerbeleuchtung. Subjekt
er
ist
hat auch
völlig
nicht viel
klar.
an, so wie es aussieht.
Ja, man sieht ja nur irgendwie die Schulter. das Subjekt ist klar, die Hand mit dem Schlüssel. Und gefällt mir, finde ich gut. Aber warum schläft jemand mit dem Schlüssel in der Hand? Vielleicht kann es das mal jemand erklären.
Das weiß ich auch nicht. Also gerade in der Haltung würde ich nicht schlafen.
Na, ich weiß nicht. Es könnte ja vielleicht sein, der möchte irgendwie nur 5 Minuten schlafen und dann möchte er sich selber wecken. So ein kurzes Nickerchen und dann lässt man den Schlüssel los und dann nach 5 Minuten, wenn man so wegnickt, dann lässt man automatisch die Hand locker und dann macht's klirr und dann wacht man
davon auf. Was man nicht sieht, ist, dass da drunter eine teure Ming-Vase steht, die dann zersplittert und dann ist man auch wirklich wach.
Oder noch besser, drunter schläft jemand anders, der dann den Schlüssel auf die Fresse kriegt.
Oh, wie gemein. Ja.
Ja,
nee, ist aber schön. Und was interessant ist, ist ja, der Schlüssel ist nicht mittig. Trotzdem ist er scharf. Er hat das mit einem Selbstauslöser gemacht. Also er hat sich da schon vorher Gedanken gemacht, wo er die Schärfe haben will oder mit welchem Autofokuspunkt er scharf stellen möchte. Also da ist schon ein bisschen Arbeit hinter gewesen, glaube ich.
Jo.
Ich glaube nicht, dass es im ersten Anlauf geklappt hat.
So, magst du noch ein anderes Bild raussuchen zum Anschauen? Schöner
Schärfeverlauf. Ja, und zwar, ich habe mir noch eins rausgesucht. Ich bin irgendwie ganz hin und her gerissen, was ich nehmen soll. Ich kann es aber nicht alle besprechen. Da waren wieder so viele geniale Bilder dabei. Ich entscheide mich mal für das Bild Schlüssel zum Herzen von Hill Terrence 007.
Ich suche.
Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, da mit einer Frau.
Ah, ich sehe es, ja. Genau.
Die so einen Schlüssel nach vorne hält und als Schlüsselanhänger ist so ein Herz dran. Das ist eigentlich vom Prinzip her ganz ähnlich wie das, was wir eben gesehen haben. Ist nämlich auch im Vordergrund eine Hand mit einem Schlüssel, der scharf ist und im Hintergrund die Person eben unscharf. Und dieses Bild gefällt mir eben gleich aus mehreren Gründen sehr, sehr gut. Zum einen ist es ein Color Key, das heißt nur Rot ist Farbe, der Rest ist schwarz-weiß. In diesem Fall passt das einfach klasse, weil es ist halt, ja, es ist ja schon fast abgestumpft und traditionell. Das Herz ist halt rot und das ist Farbe und der Rest ist eben schwarz-weiß. Aber ich finde, hier passt das ganz gut. Im Hintergrund sieht man eindeutig einen weiblichen Körper. Das heißt, da wird uns gerade der Schlüssel zu ihrem Herzen gereicht, offenbar.
Sehr schön.
Ich weiß nicht, wenn dieser Schlüssel allerdings zu ihrem Keuschheitsgürtel gehört, dann ist das sicherlich sehr, sehr unbequem.
Meint ihr jetzt dich oder mich mit dem Schlüssel?
Das müssen wir jetzt klären. Wie dem auch sei. Ich glaube, Tanja findet das besser, wenn sie dich meint.
Da müsste aber dann Rebecca noch ein Wörtchen mitreden dürfen.
Nee, also das finde ich einfach von der Aussage her. Ich meine, es ist kitschig, aber ich habe nichts gegen Kitsch. Das passt. Und mich besticht einfach dieser Schärfeverlauf, ja? Dass vorne diese Schärfe eben auf diesem Schlüssel ist und dieser Körper eben gerade so unscharf ist, dass man ihn noch erkennt. Und er eben auch noch so in den Hintergrund verschwimmt. Also so die Konturen von Schulter und so weiter, die sind eigentlich nur deshalb zu erahnen, weil wir wissen, wie ein menschlicher Körper gebaut ist, weil der Schatten an dem Hals zu sehen ist. Das ist also klar, dass da der Kopf käme. Ansonsten würde das total in den Hintergrund abdriften, auch die Arme. Und es ist halt sehr, sehr symmetrisch gemacht. Also fast ganz symmetrisch links und rechts da von der Taille und so weiter. Ich finde es einfach von der Bildaufteilung und von der Umsetzung her wirklich gut.
Jo.
Hat mir sehr gut gefallen.
Also ich habe noch ein Bild, was ich auch kurz noch besprechen möchte, und zwar von Mac.Black, der Schlüssel ins Glück.
Das ist auf welcher Seite?
Das müsste, glaube ich, auf der ersten sein, das ist das mit dem Flaschenöffner.
Ah, alles klar.
Ist natürlich aber eine schöne Uminterpretation des Themas Schlüssel. In dem Fall der Schlüssel für die Bierflaschen. Und der hat das auch wunderschön mit der Schärfentiefe gearbeitet. Die Kronkorken, die da so auf der weißen reflektierenden Fläche sind. Also ich nehme an, das ist eine Tischfläche, so wie es aussieht. Und die ist quasi an vielen Ecken einfach überbelichtet weiß oder zumindest ganz knapp drunter unter der Überbelichtung. Das ist so ein klassisches High-Key-Bild, wo also wirklich der Großteil sich im rechten Teil des Histogramms abspielt. Schön klasse den Schärfepunkt gesetzt. Ist ein gutes Produktfoto. Da hat also dann vorne den Flaschenöffner mit einem Kronkorken da auf dem Tisch liegen. Das ist richtig gut belichtet. Arbeitet bei diesen ganzen reflektiven Materialien eben ganz stark mit Reflexion. Sprich, das ist ein Gegenlichtbild. Das Licht kommt ganz klar von hinten und funktioniert natürlich bei metallischen Sachen sehr gut. Also da hatten wir es wieder zum Thema Chromfotografie letztes Mal und so. Dann ist einfach von der Bildaufteilung her, ja, wir haben so eine Diagonale durch den durch den Flaschenöffner und der ist auch schön gerahmt zwischen den anderen Kronkorken. Also stimmt. Da ist es oben und unten so schön eingerahmt und ist auch völlig klar, was das Subjekt ist auf dem Bild. Auch im Hintergrund läuft es dann eher so ein bisschen ins Unscharfe. Schärfepunkt sitzt richtig. Also gut gemacht, hat mir gleich von vornherein, ist mir schön ins Auge gesprungen. Sehr schön.
Also was mir da auch auffällt, ist, dass es eins dieser Bilder, wo es gut ist, dass im Vordergrund noch ein großes Objekt ist, was etwas unscharf ist, nämlich dieser Kronkorken vorne. Wäre der nämlich weg, wäre der Rahmen weg.
Ja, genau, der rammt das ein. Und das ist auch wurscht, wie der vorne angeschnitten ist und so. Das stört mich überhaupt nicht.
Das passt schon.
Jo, also das war so mein Pick noch.
Super.
Ja.
Und wie gesagt, alle anderen nicht traurig sein. Es ist wirklich, wir schaffen es nicht, irgendwie 49 Fotos zu besprechen, weil, also ein richtig schlechtes habe ich nicht gesehen. Also jetzt, wir haben ja auch mal gesagt, wenn wir irgendwas sagen, das gefällt uns eigentlich gar nicht so gut, dann wollen wir das ja auch sagen.
Nee, also das Niveau ist erschreckend hoch.
Es gibt halt eins, was völlig aus dem Rahmen gefallen ist. Das ist auf der zweiten Seite rechts Micha S. Das ist nur ein Screenshot. Da geht es halt um den Schlüssel, halt um den Key, um den Passwort. Da hätte es mir halt besser gefallen, es wäre nicht ein Screenshot gewesen, sondern es wäre halt ein Foto vom Bildschirm gewesen. Das ist nämlich durchaus eine Herausforderung.
Mhm.
Also das vielleicht mal für die Zukunft. Wenn ihr irgendwas habt, was sich auf dem Monitor abspielt, macht das ruhig. Aber versucht das mal sauber abzufotografieren und guckt mal, was dann so passiert.
So, und was hat denn jetzt unser Sebi953 gewonnen?
Ja, wie vorhin schon gesagt, als du gerade nicht aufgepasst hast, ein Filters Unlimited.
Ach so, stimmt. Ups. Also Sebi, dann schick uns doch bitte deine echte Adresse, info@happyshooting.de.
Genau.
Und
dann geht das raus.
Wo wir heute jetzt die ganze Folge noch nicht drüber geredet haben, aber was ich denke, was wir jetzt nochmal kurz dürfen, ist nochmal einen kleinen Hinweis loszulassen auf unsere Workshops.
Oh, ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Nordheim hat noch Plätze frei. Ich habe jetzt nicht nach, ich glaube, 4 Plätze müssten noch frei sein.
Von 13. bis 16. März?
Ja.
Jawohl, dann 24. bis 27.
Also meldet euch an.
Genau, 24. bis 27. Mai in Tübingen. Da wird es langsam aber sicher eng, da drängeln die sich schon. Also da
der noch ist richtig
ganz,
voll, ja.
Ganz schnell. Also da bin ich wirklich erstaunt, wie der so ratzfatz voll geworden ist. 10. bis 13. Juli in Tübingen, der ist auch, da kommen sie auch schon fleißig an.
Der
und
wächst, ja.
Der letzte von 18. bis 21. Oktober in Nordheim wieder.
Jo, da haben wir auch schon die ersten Anmeldungen, aber da ist noch reichlich Platz. Also
solltet ihr schon
vorzeitig planen wollen, meldet euch an, dann ist der Platz sicher.
Genau, und wem das auf Deutsch zu langweilig ist und wer da gerne noch ein bisschen eine Herausforderung auf Englisch haben möchte, dann schaut doch mal auf discoverthetopfloor.com. Da gibt's nämlich die Tips from the Top Floor Workshops in Tübingen auf Englisch, auch übers Jahr verteilt. Auch da ist Ende März schon der erste. Also wer da rein will, das ist so kurzfristig angekündigt jetzt, dass ich glaube, da wird nicht besonders voll werden. Also wer einen schönen kleinen Workshop will auf Englisch mit wenig Teilnehmern, da ist dann Ende März in Tübingen was geboten auf Englisch. discoverthetopfloor.com.
Das wird dann auch mal lustig, denke ich mal.
Ja klar, du kleine Gruppe ist auch mal geil, klar.
Jo.
So.
Prima.
Ich glaube, dann haben wir's.
Jo,
dann,
ihr habt's geschafft.
Lass uns doch nochmal den Foto-Quickie-Jingle fahren. Nee, war Spaß.
Nein.
Ich wollte schauen, wie oft wir den unterbringen können. Nee, lass mal.
Ja, ich glaube, dreimal, das langt.
Also, in diesem
Prima.
Sinne.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Leerzeichen in dem Link?
Ja, das geht schon.
Was?
Kopier das Ganze einfach in die Adresszeile.
Seit wann geht denn sowas?
Natürlich geht das. Das wird nachher in Prozent 20 übersetzt.
Das ist ja ganz toll gemacht. Ja, er lädt. Wo hast du denn jetzt überhaupt was reingeschrieben?
Irgendwo ein Stück weiter
bei der 68?
Bei der 68, ja. Warum ist der da jetzt nicht drin? Oder ist der mir oben reingerutscht? Wie kann ich suchen?
Ich move es nach oben, warte.
Du movest. Du deutschst.
Ich was?
Du Nichts.
Ich deutsche?
Ich move.
I like to move it, move it. I like to move it.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.